Herzlich willkommen zurück bei Seldomly Asked Questions, dem Podcast aus Philosophie und Psychologie, Themen mit Diskussionen zwischen Max, dem Philosophen im Haus, und mir, Adrian, dem Psychologen. Und zusammen diskutieren wir gesellschaftliche, geisteswissenschaftliche, naturwissenschaftliche Themen aus unseren individuellen Perspektiven. Heute ist es eigentlich so ein generell wissenschaftliches oder akademisches Thema, nämlich reden wir über die Laufbahn zum Professor oder zur Professorin, was da alles so passieren muss. Wie immer vorher aber noch die Seldomly Asked Unrelated Question, und die hat Max mal wieder für uns.
Willkommen im Studio, Max. Oh, shit.
Das war nicht geplant.
Trotzdem sehr gut. Dankeschön. Ja, ich bin gespannt auf die Folge. Es ist ein bisschen was von allem, geisteswissenschaftlich, naturwissenschaftlich, weil da gibt es ja durchaus Unterschiede. Und ich freue mich auf die Folge, weil wir haben schon lange nicht mehr so hinter die Kulissen vom Wissenschaftsbetrieb direkt geschaut.
Genau, ich erinnere mich an die Peer-Review-Folge. Das war die zweite überhaupt, also schon lange her. Aber ja, wir haben wirklich viel so inhaltliche Themen gehabt in letzter Zeit und weniger so hinter die Kulissen, wie funktioniert die Wissenschaft, Themen.
Es ist auch ein gesellschaftliches Thema, aber dazu mehr. Ich werde auch über die Gehälter sprechen, aber erst ein bisschen später in der Folge.
Genau, denn jetzt hast du erstmal die Sau für uns.
Richtig. Was ist dein Lieblings-Emoji? Aber du darfst kein Käse-Emoji sagen, kein Katzen-Emoji und auch kein Rad-Emoji, obwohl das wäre ich auch überrascht.
Gibt es überhaupt andere? Meine Emoji-Favorites sind einfach voll mit so.
Es sind zwei Saus, weil die zweite wäre dann, was glaubst du, was am häufigsten genutzte ist. Aber jetzt erstmal deine Lieblinge.
Mein Lieblings-Emoji.
Muss ja auch glaub, nicht dein häufigst dieser genutztes sein, sorry.
Ja, das ist dann wieder die Frage, ja. Es kommt darauf an, wie mag man es? Mag man es ironisch oder unironisch?
Ich weiß nicht. Sagst du mir. Ja. Worum geht es?
Ich glaube.
Geht es um diesen Drachen?
Nein.
Okay.
Wie sagt man das? Dieses schelmische Lächeln. Dieses, aha.
Meinst du das Horny Smiley?
Ja, es wird halt so immer interpretiert oder verwendet, aber es ist eigentlich so ein schelmisches Lächeln.
Ah, das ist kulturell konstruiert. Du darfst nicht einfach für dich Bedeutung für Emojis festlegen.
Aber glaubst du, dass alle Boomer, die das verwenden, auch pervers drauf sind oder perverse Aussagen treffen wollen? Oder glaubst du, dass sie das einfach nicht verstehen, also wie das von jüngeren Menschen verstanden wird?
Ich glaube, man muss es halt im Kontext sehen. Also wenn mir meine Mutter so das schickt, dann denke ich schon nicht, sie meint das Horny Smile.
Aha.
Aber ja, bei jemandem in meinem Alter wäre ich kritischer. Aber das ist halt eh das Problem. Damit ist es immer kontextabhängig. Und deshalb kannst du dir nicht eine eigene Bedeutung für Emojis festlegen.
Ich glaube, ich habe kein Lieblings-Emoji, aber ich mag einfach diese Situation, wenn Menschen ein Emoji so komplett entgegen der üblichen Verwendung verwenden. Und dann irgendwie so es komplett verstörend wird. So, oh, Johanna hat ihr Hab und Gut verloren. Johanna ist pleite. Und dann so ein schelmisches Lächeln-Emoji, wo man so denkt, was? Warum würdest du das verwenden?
Dieses
was für eine
Beispiel.
Person bist du?
Was für ein Beispiel. Ich habe so richtig gesehen, wie dein Kopf versucht, eine andere Möglichkeit, als jemand ist gestorben, zu finden.
Ja.
Noch nie hat jemand einen Satz begonnen und nicht so sehr gewusst, wie er aufhört. Sehr schön. Ja, ich stimme sicher mit dir da überein, dass es lustige Gebräuche gibt. Ich habe eben in einem Artikel gelesen, dass man herausgefunden hat, dass negative Emojis emotionaler, viel belastender und intensiver sind als die freudigen, was ja auch Sinn ergibt, weil du benutzt die freudigen natürlich die ganze Zeit und die bist du irgendwie gewohnt. Und wenn dann jemand mal so ein Heul-Smiley schickt oder so ein richtig böses, dann, also ich kenne das von mir selbst, dann reagiert man kurz so bisschen geschockt.
Genau, auch dieses Lachende mit den zwei Tränen, die aus beiden Augen kommen. Also dieses Ultra-Lachen-Emoji, das manche Leute einfach so als Weinen dann posten.
Und jetzt halte ich fest, das ist das meistgenutzte in Deutschland.
Ja, das überrascht mich nicht.
Aber eine Stufe drüber ist so dieses gekippte Lachen, weinende Emoji.
Das mit den zugekniffenen Augen.
Voll. Das ist dann zu viel. Aber heulen und lachen, wenn man eigentlich nur so laut ausatmet zu Hause, ist voll okay. Mhm. Wenn überhaupt. Was denkst du, ist das am wenigsten genutzte Emoji?
Die Flagge von Fiji?
Nee, das sind, glaube ich, Emoticons. Okay. Bin ich ganz sicher, wir reden schon von so Gesichtsemotionen und so. Ich meine, sonst ist es wahrscheinlich dieses rote Ausrufezeichen in dem Block oder sowas.
Ja,
der Drache zählt aber trotzdem zu den Emotionen.
Aber dieses leichte Lächeln. Es gibt einfach so viele Happy Emojis oder so viele verschiedene Arten von Lächeln. Es gibt einfach so manche Arten von Lächeln, wo man denkt, warum würdest du das jemals verwenden?
Diese übertriebenen Lach-Emojis mit den Tränen sind für mich so normal geworden, dass ich dieses leichte Lächeln schon fast so als so dämliches Lachen interpretiere oder so.
Genau.
Ein bisschen beschränktes Lachen.
Ja.
Naja, egal. Eins der wenigst genützten Emojis ist dieses Strichlinien-Emoji. Also, wo alles so mit so gestrichelter Linie gezeichnet ist. Er gibt ja auch null Sinn.
Ja, das habe ich auch nie verstanden.
Und dieses Emoji in den Wolken. Es gibt so Wolken, wo so ein Lachgesicht drin ist. Das ergibt auch null Sinn.
Die Teletubbies.
Ja, egal. Was mir gut gefällt, ist das Nickende, das jetzt neu dazugekommen ist. Dieses, wo man so den Kopf schütteln kann und hoch und runter machen kann mit so blauen Linien.
Interessant.
Die Frage ist doch auch, wie oft verwendest du das AkademikerInnen-Emoji mit diesem Abschlusshut?
Oh, krass, gibt es eins. Ich hatte keinen Plan. Ich wollte noch bei den Wolken die Überleitung machen. Denn das Paradies, der Himmel für jeden Akademiker und jede Akademikerin ist doch die Professur, oder?
Darüber werden wir ja wohl noch genauer sprechen. Denn wir haben die Seldomly Asked Question heute.
Wie wird man eigentlich ProfessorIn?
Heute bei Seldomly Asked Questions, der lange und steinige Weg zur Professur.
Ja, wie wird man Professor oder Prof? Wir können einfach Prof sagen.
Dachte ich auch, das ist genderneutral, oder?
Ja, also wir meinen immer gleich weibliche und männliche Personen mit. Also vielleicht denken wir auch dran und können es ausformulieren.
Genau.
Für mich schließt sich gleich dann die nächste Frage an, will man Prof werden überhaupt? Du hast ja vorher schon so angetönt, das wäre das so nice, aber ich bin mir manchmal nicht so sicher. Auch, ich finde, es hört sich so ein bisschen wie so ein Elfenbein-Thema an, Elfenbeinturm-Thema meine ich, Elfenbein-Thema. Aber das Gute ist ja, dass niemand von uns Professor ist.
Genau.
Und wir das besprechen, weil es ein faszinierendes Thema ist. Ich finde, erstens, so, um aufzuzeigen, wie unsere Gesellschaft funktioniert im Wissenschaftsbetrieb und zweitens, wie sehr solche alten, so vermeintlichen Prestigeberufe auch ein bisschen unter der Tradition leiden, in der sie stehen.
Und sich auch mit der Zeit verändert haben, das ist für mich auch ein ganz wichtiges Thema. Es ist nämlich so, ja, man hat irgendwie diesen Stereotyp, diese Vorstellung, dass man als Professorin oder Professor in so einem Elfenbeinturm lebt, dass man dann halt eine sichere Anstellung hat und eine sehr angenehme Arbeit und auch extrem gebildet ist. Und ja, man hat so Vorstellungen vom Professorendasein. Und ja, heute werden wir die mal ein bisschen kritisch evaluieren. Und ja, vielleicht hat sich das wie viele andere Berufe auch mit der Zeit verändert. Aber ich sehe da auf jeden Fall so ein bisschen Veränderung. Denn in unserer heutigen Zeit, natürlich, es waren nicht immer alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Professorinnen und Professoren. Aber es ist schon so, dass man gefühlt ein bisschen prekärer angestellt ist heutzutage in der Wissenschaft. Und darüber werden wir auch ein bisschen reden.
Wenn du das schon ansprichst, was die Veränderungen betrifft, möchten wir im Besonderen dann auch noch das Thema Diversität und Inklusion besprechen. Das ist da auch heiß diskutiert. Aber ich glaube, wir fangen einfach mal mit der grundlegenden Ausbildung und den Voraussetzungen an. Genau. Ich habe mir das eigentlich bis vor 2 Jahren oder so gar nicht wirklich überlegt. Erst wenn man dann selbst so im Forschungsbetrieb arbeitet und auch mit Menschen zu tun hat, die so kurz vor dieser Stufe stehen oder eben schon lange Professor oder Professorin sind, überlegt man sich das, also denkt man darüber nach, wie man das überhaupt wird und ob das überhaupt realistisch wäre.
Wenn wir jetzt so durch die verschiedenen Stufen gehen, von geboren werden bis zu Prof, dann ist das schön, Weil dann können sich alle von euch sicherlich irgendwo wiederfinden. Und wir sind auch einige dieser Stufen schon gegangen in unserem Leben.
Das ist gut, dass du die Maßlatte so tief gesetzt hast. Mindestens bei Geburt könnt ihr relaten bei diesem Thema.
Genau. Und auf jeden Fall, wir sind eben auch noch nicht Profs und werden es vielleicht auch nie sein, wer weiß. Aber wir haben schon Erfahrung gesammelt in der Wissenschaft. Wir kennen einige Profs. Und wir können ein bisschen zu diesen verschiedenen Stufen was sagen. Und ja, das könnte vielleicht für euch interessant sein, wenn ihr eine der nächsten Stufen gerade vor euch habt. Oder ist es vielleicht einfach so interessant, um mal die wissenschaftliche Laufbahn ein bisschen verdeutlicht zu bekommen.
Und auch einfach drüber nachzudenken, was solche Menschen überhaupt tun und warum uns unsere Gesellschaft überhaupt solche Stellen ermöglicht, was man da verdient. Ist das überhaupt gerechtfertigt? Darüber können wir auch sprechen. Aber ich meine, eine der ersten Voraussetzungen ist natürlich ein Bachelorstudium.
Genau. Also erstmal überhaupt einen Schulabschluss. Und da in den meisten Ländern, glaube ich, ich weiß es nur aus Deutschland, England, Frankreich oder Deutschland, UK, Frankreich, Schweiz, dass man dann eben auch den höchsten Sekundarstufenabschluss braucht, um an der Uni weiter zu studieren. Aber man braucht erstmal so einen grundlegenden Schulabschluss, um dann eben überhaupt an die Uni zu gehen. Und dort arbeitet man sich dann eben als Studentin weiter durch, bis man dann irgendwann in einer wissenschaftlichen Tätigkeit gelandet ist. Aber man beginnt natürlich schon als Schülerin oder Schüler in der Schule diese grundlegenden Fähigkeiten zu erarbeiten, die es dann später braucht in der Wissenschaft.
Ja, ich meine, da müssen wir nicht zu lang durchgehen. Das ist dann ein Bachelorstudium, das vorausgesetzt ist für ein Masterstudium. Ich glaube, die Frage ist doch da, wie gut muss man da abschließen oder ist es da überhaupt schon wichtig? Ich glaube, viele haben das Gefühl, dass man so ein perfektes Studium hinlegen muss.
Genau, also ich glaube, viele Schülerinnen und Schüler in der Schule denken schon, na, man muss perfekte Noten haben, man muss da sehr gut sein, um eben überhaupt an die Uni zu kommen. Dann denkt man das Gleiche im Bachelor- oder im Masterstudium und denkt immer so an die nächste Stufe und denkt, ja, ich muss jetzt wirklich gut abschneiden, damit ich da überhaupt weiterkomme. Und da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung schon sagen, das ist nicht so. Ich hatte wirklich keinen guten Durchschnitt in der Schule, im Gymnasium. Ich hatte auch keinen guten Durchschnitt im Bachelor. Da hatte ich wirklich so, ja, mittelmäßige Noten. Im Master habe ich mich dann mal angestrengt und wollte eigentlich mit Cum Laude abschließen. Das hat aber nicht geklappt. Ja, ich war schon ziemlich nah dran, aber letzten Endes hat es nie einen großen Unterschied gemacht, denn ich bin immer dann auf die nächste Stufe gekommen.
Cum Laude ist in der Schweiz 5.0 und in Deutschland eine 2?
Ich weiß es nicht. Ich habe, muss ich sagen, nie in Deutschland studiert.
Ich dachte, ich habe doch kein Latein studiert.
Genau. Es war in meinem System in den Niederlanden eine 8 im Mittel und dann musste man aber auch eine 8 oder besser in der Abschlussarbeit haben und daran ist es gescheitert, denn ich habe in meiner Abschlussarbeit dann eine 7,5 gehabt.
Das ist lustig, wie ich nichts mit diesen Zahlen anfangen kann.
Von 1 bis 10.
Aber was du damit sagen willst, ist, dass eigentlich nur die letzte Stufe dann für die nächste zählt. Ich meine, ist ja nicht so, dass Bachelor keine Rolle spielt, wenn du einen Master machen willst. Du musst ja zumindest bestehen. Mhm. Genauso ist es dann, wenn du promovieren willst. Das heißt, wenn man ein Doktorat anfangen möchte, spielt es schon eine Rolle, was man vorher für einen Masterabschluss gehabt hat. Und ich glaube, auch für die nächste Phase, die wir dann besprechen, ist es eigentlich einigermaßen wichtig, was man dann in der Promotion geschafft hat. Aber ich denke halt, schlussendlich retrospektiv ist es dann egal. Also wie aus deiner Sicht jetzt in der sogenannten Postdoc-Phase, also nach dem Doktorat, ist natürlich völlig egal, was du für ein Abitur gehabt hast oder was für einen Bachelorabschluss oder was für einen Masterabschluss.
Genau. Und eine weitere Frage, die ich mir damals viel gestellt habe, war, muss ich jetzt schon mich spezialisieren und mein späteres Fachgebiet dann bearbeiten und wie wichtig ist das oder muss ich so Bachelor, Master und PhD alle in einem Gebiet machen, damit ich mich immer weiter spezialisiere? Und ich glaube, das denken viele so oder fragen sich viele so. Da kann ich eben auch aus eigener Erfahrung sagen, nein, das war bei mir eigentlich kreuz und quer und es hat nie jemand gesagt, zum Beispiel beim Doktoratsbeginn, nein, da hast du dich aber nicht genug in einem Gebiet spezialisiert oder das sieht mir zu bunt aus davor, sondern das ergibt sich einfach. Es ist ja auch so, dass man sich ein bisschen vielfältiger dann aufstellen kann und eben ein bisschen breitere Expertise sammelt.
Dann sprechen wir doch jetzt genauer über die nächsten Stufen nach dem Master. Als nächstes kommt die Promotion, das ist eigentlich quasi die höchste akademische Ausbildungsstufe und dann folgen nur noch Titel und so Qualifikationen irgendwie, die nicht mehr mit der Ausbildung zu tun haben. Also wir sprechen über das sogenannte Doktorat. Ich glaube, da gibt es bei unseren Disziplinen schon eine Menge Unterschiede, aber darüber können wir später vielleicht noch sprechen. Es geht eigentlich im Grund darum, dass man eine Dissertation schreibt zu einem spezifischen Thema und dort seine wissenschaftlichen Fähigkeiten unter Beweis stellt. Würdest du mir da widersprechen?
Nein. Schön negativ formuliert die Frage. Ich würde dir da nicht widersprechen, sondern das ist auf jeden Fall einer der Zwecke der Doktorarbeit. Ein anderer Zweck ist, dass man sich in irgendetwas wirklich spezialisiert, dass man ein Experte in einem gewissen Gebiet wird und dort auch zur Forschung beisteuert oder eben ja zum, wie man das auch nennt in der Philosophie, dass man auf jeden Fall sich vertieft in etwas und dort wirklich sich Wissen aneignet, aber andererseits auch Wissensgewinne bringt der wissenschaftlichen Community.
Dann, wenn man das Doktorat erfolgreich abgeschlossen hat, kommt man in die sogenannte Postdoc-Phase, also Post heißt immer nach, also nach dem Doktorat. Da arbeitet man dann idealerweise weiterhin in der Forschung und versucht weiterhin wissenschaftliche Artikel zu veröffentlichen. Und ich glaube, wichtig ist da auch so ein bisschen ein akademisches Netzwerk auszubauen. Das ist, wie gesagt, die Phase, in der sich Adrian gerade befindet. Oder würdest du dich irgendwo anders lokalisieren?
Ja, ich weiß immer nicht, wo es bei mir noch hingeht. Also es ist immer schwierig zu sagen. Es fühlt sich manchmal so an, als hätte man noch ein Jahr und dann wird man irgendwo als Automechaniker anfangen. Aber
was soll das bedeuten?
Es ist natürlich schon so, wenn man es versuchen möchte, Professor zu werden, dann sollte man in dieser Phase in der Tat ein Netzwerk aufbauen. Dann sollte man publizieren, um sich eben so ein bisschen Aufmerksamkeit zu verschaffen oder dann so ein Resümee anzuarbeiten und eben auch Geld eintreiben, ist etwas, was dann später bei Bewerbungen wichtig sein könnte. Ich habe mir damals im Master schon Gedanken gemacht, ob es gut ist zu publizieren auch. Und ich glaube, im Doktorat ist das schon so, dass man dann wirklich anfangen sollte, Sachen zu publizieren. Denn die Publikation von wissenschaftlichen Arbeiten gehört natürlich auch zur täglichen Arbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und das muss man sich dann auch irgendwann aneignen in seiner Laufbahn.
Da ist zwar ein bisschen Unterschied, was die Disziplinen betrifft. Also in der Psychologie, das ja eher so artikelbasiert ist, ist es sicher wichtiger. In der Philosophie ist es eigentlich eher selten, dass Leute während dem Doktorat schon Artikel publizieren. Das macht man wirklich, wenn man gerade so zufällig so einen Output hat, der gut ist oder so, weil die Dissertation da ist eigentlich ein Buch, also eine Monographie meistens. Und nicht, wie man das in anderen Wissenschaften nennt, eine kumulative Dissertation, also wo mehrere Artikel so zusammengefasst werden.
Genau, also es gibt da natürlich sehr große Dissertationen in der Philosophie zum Beispiel, wo das wirklich so ein Riesenwerk ist und das ist dann ja wirklich ein, wie du schon sagtest, ein Beweis deiner wissenschaftlichen Fähigkeiten. Und in der Psychologie ist es manchmal so, manchmal aber auch wirklich, dass man dann 3-4 Artikel publiziert hat und die einfach so ein bisschen zusammenbindet. Und in der Medizin ist es dann am extremsten, weil da ist es wirklich so, dass man so ein Forschungsprojekt hat und häufig so eine Studie mit durchführt oder vielleicht leitet, durchführt, dann analysiert, die Resultate aufschreibt und wahrscheinlich auch publiziert. Aber in der Medizin sind so Doktorarbeiten dann wesentlich kürzer als in den Geisteswissenschaften oder auch in anderen Naturwissenschaften.
Dann kommt eben nach dieser Postdoc-Phase, also nachdem man doktoriert hat, ein bisschen publiziert hat, sich idealerweise ein Netzwerk aufgebaut hat, die allseits gefürchtete Habilitation oder etwas Äquivalentes, das einen dann quasi letztlich dazu
befähigt,
Professor oder Professorin zu werden. Zur Habilitation gibt es extrem viel Kritik. Das war nämlich früher so, dass man quasi nochmal eine Forschungsarbeit geschrieben hat, so wie die Dissertation, aber zu einem fortgeschritteneren Zeitpunkt. Und man muss dazu sagen, das kam so ein bisschen aus einer Zeit, wo man mit 20 doktoriert hat und dann mit 30 seine Habilitation geschrieben hat. Und mittlerweile doktorieren die meisten um die 30 rum. Und dann ergibt es eigentlich keinen Sinn mehr, nochmal eine wissenschaftliche Arbeit zu fordern.
Ja, und das Ding bei der Habilitation ist auch, sie ist unglaublich divers. Also je nachdem, wo du arbeitest, gibt es da verschiedene Voraussetzungen. Ich zum Beispiel an meiner Uni gerade müsste 10 Publikationen seit dem Doktorat veröffentlicht haben als erster oder letzter, oder ich glaube die Hälfte davon als erster oder letzter Autor, und dann noch ein gewisses Pensum an Lehrtätigkeit haben. Und ich weiß nicht, ob es noch kleine Voraussetzungen gab. Aber es gibt eben auch Habilitationen, die wirklich aus so einer Arbeit bestehen müssen, wo man wirklich dann so quasi eine zweite Dissertation schreibt, wie im Doktorat auch. Und es gibt dann auch Länder, wo es gar keine Habilitation gibt, wo man einfach als jemand, der einen Doktortitel hat, dann eine gewisse Zeit als Postdoc arbeitet, publiziert, Lehrtätigkeit macht, einfach Erfahrung sammelt und dann irgendwann sich auf eine Professorenstelle bewerben kann und dort genommen werden kann.
Das Ziel ist ja eigentlich bei der Dissertation zu zeigen, dass man wissenschaftlich das Zeug dazu hat. Und bei der Habilitation geht es oft, wie du schon gesagt hast, eher um die Fähigkeit zu lehren, also als dozierende Person dann tatsächlich zu arbeiten. Und in der Schweiz gibt es jetzt mittlerweile keine strikte Notwendigkeit mehr für Habilitation, so wie in Deutschland. Es gibt jetzt auch noch zum Beispiel eine Juniorprofessur, also man eine Zeit lang schon mal doziert, also vor StudentInnen lehrt und dann in Kombination mit Artikeln, mit einer gewissen Anzahl veröffentlichter Artikel dann evaluiert wird. Ich war kürzlich an einer Habilitationsprüfung, also ich war so im Probelauf und musste kritische Fragen stellen, um die Person vorzubereiten, und der Betreuer, der da dabei war, also es sind dann auch immer ProfessorInnen und Experten dabei, hat mir gesagt, dass er das für absoluten Schwachsinn hält.
Sehr gut.
Weil das natürlich, es stimmt natürlich, wie schon gesagt, diese Habilitation ist einfach so weitere Schikane, anstatt dass man halt einfach anguckt, was haben die Leute in dem Zeitraum gemacht, ist das sinnvoll für ihr Feld, haben sie sich irgendwie besonders bewiesen, und stattdessen gibt man ihnen so eine klare Struktur, die sie befolgen müssen. Vielleicht haben die auch andere Pläne. Und man will ja, dass die Leute innovativ sind. Das ist so ein bisschen ironisch.
Ja. Die Juniorprofessur gibt es auch in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es da dann immer noch nötig ist zu habilitieren. Aber auf jeden Fall ist das auch so ein Zeichen, dass sich die akademische Welt so ein bisschen weiterentwickelt. Und ich glaube, diese Juniorprofessur ist auch eingeführt worden, um jüngeren Forschenden ein bisschen mehr Perspektive zu geben. Das ist so ähnlich wie der Tenure Track in den USA, wo eben auch so gewisse Stellen dann ausgeschrieben werden, wo du eigentlich gerade erst doktoriert hast, dann als Postdoc arbeitest, aber dann eben keine befristete Stelle hast, sondern so eine potenziell unbefristete Stelle, wo du, wenn du gewisse Leistungsmarker erreichst, dann eben sicher bist, dass du weiterkommst zur nächsten Stufe und dann eben Professor werden kannst oder Professorin werden kannst. Und das ist so ein bisschen was, was vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch ja Stress bereitet, denn es ist sehr wenig Planungssicherheit und man hat häufig das Gefühl, dass man in so einem Pyramidenschema ist, wo man eben mit sehr, sehr vielen Doktorierenden oder mit sehr, sehr vielen Postdocs dann im Wettbewerb steht um sehr, sehr wenige Professuren. Und da ja, kann man nicht wirklich gut planen, wenn man weiß, man hat eine Stelle, die ist auf 2 Jahre befristet und danach hast du dann vielleicht keine Arbeit mehr in der Wissenschaft. Und so Junior-Professuren oder Tenure-Track-Professuren oder Stellen sind dann eben ein gutes Mittel in der Theorie, um eben den Menschen dann ein bisschen mehr Perspektive zu bieten.
Genau, vielleicht muss man das noch ein bisschen erklären. Die meisten sind eben immer projektbasiert angestellt. Also es geht nicht darum, dass man an der Uni einfach so eine klare Arbeit hat für jemanden, der doktoriert hat, sondern natürlich immer nur Projekte, die genau diese Person im besten Falle betreuen kann. Und irgendwann sind die dann halt auch wieder vorbei und dann müsste man eigentlich neue Projektanträge stellen, neue Gelder für die Forschung finden. Und dann ist es nicht immer sicher, dass man bleiben kann.
Genau, und auch ich bin zum Beispiel im Budget meiner Uni angestellt. Also ich bin tatsächlich bei so einer etwas stabileren Stelle, die auf dem Uni-Budget basiert. Aber bei mir ist es auch so, dass ich weiß, nach 5 Jahren darf ich dann auch nicht mehr weiter so angestellt werden. Das ist einerseits gut gemeint, weil es ist dazu gedacht, um zu verhindern, dass Menschen unterbezahlt werden, auch wenn sie eigentlich schon sehr, sehr erfahrene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind. Aber es ist dann auch so, dass du eben dann zu diesem Punkt gedrückt wirst, wo du einfach entweder auf die nächste Stufe musst, was dann wahrscheinlich eine Professur wäre, oder eben aus dem System rausfällst, weil du nicht mehr in deiner Stelle arbeiten kannst.
Ja, es geht ja dabei auch darum, dass man Nachwuchsförderung hat und dass natürlich für Doktorierende irgendwie Anreiz besteht, weiterzumachen, weil es dann auch wieder Stellen gibt, die frei werden und nicht von Leuten besetzt sind von 30 bis 60 oder so. Übrigens gibt es jetzt Tenure Track auch in Deutschland und auch so kleine Programme in der Schweiz. Und da geht es eben auch darum, um Nachwuchsforschende zu fördern. Und wie du gesagt hast, die Ziele sind mehr Planbarkeit und eine klare Perspektive. Und in dieser 6-jährigen Bewährungsphase, die man dann hat in diesem Tenure Track, ein direkter Anschluss an diese Lebenszeitsprofessur. Das ist ja dieser Mythos um die Professuren, dass man dann quasi verbeamtet wird und nicht mehr gefeuert werden kann, was mittlerweile eben auch nicht mehr unbedingt stimmt.
Genau, aber man hat dann schon diesen Punkt, wo man dann doch sehr viel mehr Stabilität bekommen kann. Und das ist natürlich sehr begehrt, denn eigentlich ist die Arbeit in der Forschung sehr, sehr schön. Es macht Spaß und das ist natürlich schön, wenn man dann weiß, ja, man kann das wirklich jetzt auf unbestimmte Zeit weitermachen.
Dann besprechen wir doch noch kurz den nächsten kleinen Schritt, den man nach der Habilitation machen muss. Und dann können wir so ein bisschen in die spezifischen Themen reingehen. Dann bewirbt man sich meistens auf Professuren, also man bewirbt sich auf ausgeschriebene Stellen an Universitäten und dann braucht man eben ein starkes Forschungsprofil, dass man möglichst an vielen Unis gewesen ist. Mobilität heißt das, Lehrerfahrung und eine große Publikationsliste, am besten in renommierten Fachzeitschriften. Und dann, wenn man erfolgreich ist, wird man dann von so einer Kommission geprüft, also das heißt, man wird berufen von der Universität und dann erfolgt eben die Ernennung zu diesem Titel Professor. Man muss übrigens 5 Jahre Professor gewesen sein, dass man den Titel behalten darf nach der Pensionierung.
Das wusste ich nicht. Ja. Interessant.
Leider bedeutet das in der Schweiz überhaupt nichts. Ist es in Deutschland so, dass man Menschen so mit Herr Professor anspricht oder so?
Auf jeden Fall.
Wirklich?
Ich habe mich mal wahrscheinlich zum Gelächter des gesamten Gebäudes gemacht, weil ich Dr. Adrian auf meinem Türschild hatte. Und ich habe dann so...
Dr. Adrian.
Dr. Adrian.
Ich habe mich schon gefragt, wann du das geändert hast.
Ja, es wurde einfach so geändert, ohne dass ich davon wusste.
Wirklich?
Aber es war dann was, worüber ich dankbar war. Aber ist es eben so, in der Schweiz macht das niemand. Aber in Deutschland machen die Menschen das wirklich, dass man so Professor, Doktor, Doktor auf dem Türschild dann stehen hat. Oder auch so angesprochen wird und wählt die Anrede, wenn man irgendwo was bestellt. Und dann steht immer Professor, Doktor und so weiter.
Wenn man Pizza bestellt. Adrian wohnt in so einem grauen, eher hohen Gebäude mit sehr vielen Parteien. Und ich finde, in der Schweiz, wenn irgendwo so ein Klingelschild steht, bei einem Haus, das nicht total abgeranzt aussieht, dann denkt man immer, bei Doktor ist noch ein Zahnarzt drin irgendwo.
Das dachten die mir auch. Die dachten immer, ich wäre Arzt. Und dann musste ich immer sagen, nein, nein, ich bin kein Arzt. Kommen Sie nicht zu mir, wenn Sie verletzt sind.
Kommen Sie überhaupt nicht zu mir.
Genau.
Ja. Zur Habilitation noch wollte ich noch sagen, also das ist ja so ein bisschen der Knackpunkt, oder?
Ja.
Da haben sich auch andere Professoren, die ich nicht kenne, dazu geäußert und haben gesagt, das ist so ein bisschen eine Alibi-Übung geworden. Also mehr ein Karrierehindernis und letztlich so ein bisschen ein Herrschaftsinstrument altgedienter Professoren über den Nachwuchs.
Mhm.
Und das ist doch mal ein gutes Stichwort.
Ja.
Das ist eine Struktur, die sich eigentlich durchs ganze Universitätsschema und Gebäude zieht. Alle Jobs gehen immer so ein bisschen unter der Hand weg. Man muss sich gut stellen, man muss so Netzwerke fördern. Und irgendwie ist es manchmal auch so ein bisschen militärisch, habe ich das Gefühl, dass so Studierende einfach durch die gleiche Hölle müssen oder durch die gleiche Anstrengung, nur weil es Ältere gemacht haben und auch mussten.
Ja, das hat man tatsächlich manchmal das Gefühl. Also es ist so in der Wissenschaft, du kannst die besten Chefs der Welt haben und wirklich super mit denen auskommen und die sind dann super nett und unterstützen dich bei jedem Schritt. Oder du hast halt Pech und hast Leute, die einfach super strikt sind und auch unfair und eben dann aus so machtpolitischem Kalkül auch Sachen machen und nicht unbedingt dann schauen, wer war hier die beste Wissenschaftlerin oder der beste Wissenschaftler. Und ja, das ist eben das Ding. Es ist so ein bisschen ein Ungleichgewicht von Macht und von Einfluss innerhalb der Universität, die dann bestimmt, wer wann welche Stelle annehmen kann.
Da kommt wieder das alte Paradoxon ins Spiel. Die Uni, die eigentlich Ort sein sollte für Inspiration, für gesellschaftliche Änderungen und liberale, diverse, inklusive Forschung, ist irgendwie ironischerweise dann ein Ort von sehr starren Strukturen und ja, also auch unliebsamen Praktiken, was zumindest die Anstellung betrifft.
Genau. Es gibt da auch Unterschiede. Also ich habe mich mal in Norwegen beworben auf eine, ich glaube, es war so eine Associate- oder Assistant-Professor-Stelle, also auch schon relativ hoch, kurz nach meinem Doktorat. Und da habe ich gesehen, die haben einen ultratransparenten Prozess gehabt. Der hat zwar lange gedauert, aber es war so, dass man dann ein Interview hatte und dann haben sie einem auch eine Evaluierung geschrieben. Und es war wirklich dann auch so, dass man sehr transparent am Ende die Resultate gesehen hat. Und ja, das ist schon anders als an anderen Unis, wo dann einfach die Professorin oder der Professor einem vielleicht noch eine E-Mail schickt, so ja, sie sind genommen oder nicht genommen. Und man weiß dann eigentlich sehr, sehr wenig darüber, wie dieser Selektionsprozess dann stattgefunden hat.
Ich habe mal so ein bisschen die Zahlen nachgeschaut in der Schweiz und in Deutschland bezüglich Diversität und Inklusion, also vor allem was die Frauenanteile betrifft. Es gibt in der Schweiz 29,1% ProfessorInnen. Mhm. Und in der Statistik steht gleich neben dran 51,1% Ausländer. Mhm. Nicht gegendert.
Ja. Weißt du, ob das zwischen den Disziplinen sehr unterschiedlich ist? Weil normalerweise gibt es da schon so Unterschiede zwischen STEM, also den Naturwissenschaften und Mathematik und den Geisteswissenschaften.
Ja, also es ist so, dass in diesen MINT-Fächern die Frauenanteile noch kleiner sind. Aber ich habe es jetzt über alle Unis nachgeschaut. Alle Angestellten im akademischen Bereich, also das bedeutet in jeder Stufe, also als Tutorinnen, also als Studentin noch, SekretärInnen, da ist es 45,4%, also fast die Hälfte. Aber eben, wenn es dann zu diesen höheren Qualifikationen kommt, ist es nur noch 29,1%. Ja.
Da gibt es ein bisschen Nachholbedarf. Und da gibt es auch einige Initiativen, von denen man immer wieder hört. Da sieht man immer wieder ausgeschriebene Stellen, wo dann die Rede ist, zum Beispiel von MSCA, das steht für Marie Skłodowska-Curie Actions und das ist eben so ein Förderprogramm für Frauen in der Wissenschaft, wo dann für die unterschiedlichen Stufen, manchmal sind es Doktorandinnenstellen, manchmal sind es Professuren, Frauen dann gezielt gefördert werden, um eben diese bestehenden Ungleichheiten zu verringern.
Ich habe eben gelesen, dass viele Frauen schon bei der Habilitation abbrechen oder nicht mehr weiterkommen. Also die Gründe sind natürlich individuell und unterschiedlich. In Deutschland haben 2023 1500 Personen ihre Habilitation erfolgreich abgeschlossen und der Anteil der Frauen liegt da schon bei 37%. Und was du gefragt hast, 60% aller Habilitationen erfolgen im Bereich von Humanmedizin und Gesundheitswissenschaften übrigens. Dazu wollte ich noch sagen, wir haben jetzt ein bisschen über die Probleme gesprochen von Habilitation und von auch befristeten Stellen. Und es kann auch sein, dass es generell zur Entscheidung beiträgt, eine Habilitation abzubrechen, weil man in dieser Unsicherheit lebt. Nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern. Und das verhindert dieser Tenure-Track ein bisschen, aber trotzdem gibt es extrem wenig Stellen. Und diese Unsicherheit im Wissenschaftsbetrieb ist eigentlich kompletter Schwachsinn, also sehr prekär. Also diese strukturelle Benachteiligung von Frauen im Wissenschaftsbetrieb haben wir in unseren Seldomly Appreciated Queens Folgen schon angesprochen, zum Beispiel mit Lise Meitner. Das liegt natürlich an hierarchischen Geschlechterverhältnissen und Da muss man noch die sogenannte gläserne Decke erwähnen. Das ist immer eine gute Metapher. Also, dass es von außen eigentlich so scheint, als könnte man ganz easy in diese oberen Stufen durchdringen, wenn man sich einfach genug Mühe gibt, aber man stößt quasi gegen unsichtbaren Widerstand. Also, es gibt zwar nicht mal, dass dann Leute sagen, hä, kann doch jeder machen, wie er will. Aber das scheint manchmal nur von außen so. Nur weil es Professorinnen gibt, heißt das nicht, dass die nicht total schwer gehabt haben und sich durchsetzen mussten.
Genau. Also wir haben ja, wie du schon meintest, zum Beispiel bei Lise Meitner darüber geredet, wie diese Frauen sehr früh mit sehr viel Widerstand es trotzdem geschafft haben, zum Beispiel dann Professorin zu werden. Das war ein unglaubliches Accomplishment damals. Und das passiert natürlich heute häufiger, aber es ist eben immer noch nicht so, dass das, wie du schon gerade gesagt hattest, mit diesen 29% Professorinnen, das ist heute immer noch nicht gleichmäßig verteilt, wenn man mal davon ausgeht, dass es eigentlich bei 50-50 sein sollte.
Bevor wir jetzt zum nächsten Thema überleiten, wollte ich noch sagen, ich habe auch so ein bisschen rumgesucht, ob es Menschen mit Behinderungen gibt in Professuren, beziehungsweise ob es Zahlen dazu gibt und Förderprogramme. Das ist echt noch in den Kinderschuhen. Es gibt wenig Initiativen und es gibt auch fast keine Zahlen dazu. Ich denke, das sollte man auch noch erwähnen, dass es hier nicht nur Ungleichheit zwischen Frauen und Männern geht.
Genau, also beim Thema Diversität muss man natürlich über verschiedene Gruppen reden. Und ja, die Frauen sind da nur die Spitze des Eisbergs, würde ich mal sagen, die eben mehr und mehr gefördert werden. Aber da gibt es noch andere traditionell benachteiligte Gruppen, die noch gefördert werden könnten.
Übrigens würde ich auch gern noch ein paar Initiativen ansprechen. Richtig gut, dass du das schon gemacht hast. Es gibt auch das Professorinnenprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, BMBF in Deutschland, oder die Kontaktstelle Frauen in die EU-Forschung, FIF. Und es gibt auch noch Meta-Vorhaben, Initiative Frauen im Fokus, das heißt Meta-IFIF. Finde ich auch gut, wollte ich auch deshalb erwähnen. Und viele andere Akademikerinnen, Verbände mit Mentoring-Programmen, also wo Frauen, die schon in dieser Karrierestufe sind, jüngere Forscherinnen unterstützen. Und da komme ich so ein bisschen zum nächsten Thema. Hast du das Gefühl, du hattest mal so jemand, der dich so gementort hat? Also so einen Mentoren oder eine Mentorin im Forschungsbetrieb?
Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal mich so gefühlt habe, als ich in meinem ersten Jahr im Bachelor war und wir so Zweitjahresstudenten hatten, die uns dann so rumgeführt haben, so Sachen erklärt haben. Das sind einfach so die großen, erfahrenen Studentinnen und Studenten, die mit uns gefeiert haben und dann so Sachen erzählt haben wie, hier kaufst du deine Bücher am besten.
Das stimmt, das ist natürlich nicht dasselbe, aber...
Nein, aber mein PhD-Supervisor, mit dem hatte ich schon eine sehr, sehr gute Beziehung und der war unglaublich hilfreich. Der hat mich wirklich sehr unterstützt und da hatte ich auch so eine Mentoring-Relationship. Also das war was, wo ich mich wirklich sehr dankbar gefühlt habe, also immer noch extrem dankbar bin, weil ich denke, das hat den PhD, also das Doktorat, ungemein einfacher gemacht oder machbarer gemacht. Ich höre immer oder lese von Menschen, die so sagen, ja, mein Doktorat ist die Hölle oder es ist unglaublich anstrengend, ich habe Burnout und so. Und ich denke, das kann dir eigentlich in jeder Stufe passieren, in jeder Stufe der akademischen Karriere. Das kommt einfach immer darauf an, welche Menschen dich umgeben und wie die dich unterstützen oder was für eine Arbeitsbeziehung ihr habt miteinander. Also das kann dann schon extrem hilfreich sein, wenn du so einen Mentor hast oder eine Mentorin, die dir wirklich hilft und dich dann mit der Erfahrung, die sie hat, unterstützt.
Das ist halt ein Thema, was ich eh ansprechen wollte. Das ist eine der Hauptaufgaben als Professor oder als Professorin, junge NachwuchsforscherInnen zu unterstützen und auch Studierende zu unterstützen. Gleichzeitig hat man einen Lehrauftrag, das heißt, man muss so und so viele Stunden unterrichten pro Semester und gleichzeitig hat man einen Forschungsauftrag. Und meine Frage an dich, man hat ja auch irgendwie einen pädagogischen Auftrag bei der Lehre. Ich weiß nicht, wie hoch, dass du den einschätzt. Also man sagt doch immer so beim Gymnasium oder bei der Kantonsschule in der Schweiz, die Lehrer müssen eigentlich nicht mehr wirklich sich drum kümmern, ob du was machst oder nicht. Die müssen dir nur noch was beibringen.
Ja, das Gefühl hatte ich in der Uni auch immer. Also ich habe das Gefühl, dass das eigentlich ein sehr, sehr kleines Thema ist und in der Schule viel mehr thematisiert wird. was für einen Einfluss die LehrerInnen auch auf die Persönlichkeitsbildung von den Schülern und Schülerinnen haben. Ich finde, es wäre schon gut, wenn man da auch ein bisschen drüber nachdenken würde, aber natürlich sind in der Uni dann die Studierenden, junge Erwachsene, die auch ein bisschen Eigenverantwortung tragen sollen. Und daher ist es dann ein bisschen weniger. Aber es ist schon so, dass du auch im Studentenalter noch immer profitierst, wenn da ein Professor oder eine Professorin enthusiastisch über etwas redet und vielleicht auch ein bisschen extra dir was erklärt. Oder wenn eine Person zu dir kommt nach der Lesung, wenn du der das dann ein bisschen noch genauer erklärst, dass du da pädagogisch was sehr Wertvolles tust. Und natürlich vermittelst du nicht nur Wissen, sondern du vermittelst auch die Erfahrung oder eine Einschätzung von, wie ist das in der Wissenschaft zu arbeiten, was ist das für ein Umfeld in der Wissenschaft. Und da kannst du auch sehr viel Gutes tun, wenn du einfach dann pädagogisch wertvolle Arbeit machst.
Die Uni hat sich ja auch extrem verändert. Also ich meine, früher hat man echt frei studiert eigentlich. Man hat sich klar auf so einzelne Fächer beschränkt, aber die Spezialisierung hat sich dann eigentlich eher auf die Fächer bezogen. Also man hat dann irgendwann rausgefunden, dass einen Philosophie oder Literatur mehr interessiert und es gab so ein kreatives Studienelement, was eigentlich in wenigen Individuen so quasi Genies hervorbringen sollte, dass die Leute halt auch interdisziplinär arbeiten und mittlerweile werden Universitäten ja immer mehr wie Schulen, also man hat so klassenartigen Unterricht, man hat plötzlich wieder Hausaufgaben und ich finde, dann müssen ProfessorInnen auch wieder ein bisschen mehr Lehrer werden für 17.198 Schweizer Franken pro Monat, brutto, im Schnitt in der Schweiz.
Im Schnitt? Wow.
Ja.
Da bin ich aber weit von entfernt.
Bist ja auch kein Professor, wegen deinen Maturanoten.
Genau.
Das wollte ich vorher noch sagen, wir wissen eigentlich gar nicht, ob das gar keinen Einfluss hat.
Ja,
das stimmt. Das finden wir erst raus, wenn du abgewiesen wirst.
Genau.
Oder ich. Hast du das vor, also könntest du dir das vorstellen, als Professor zu arbeiten an der Uni?
Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Ich weiß es, oder was heißt ich weiß, ich glaube, es ist nicht sehr wahrscheinlich, aber ich kann es mir vorstellen und ich hätte Lust drauf, aber das ist dann auch so, ich glaube, ich könnte schon irgendwo Professor sein, aber da ist es dann so, du musst halt extrem flexibel sein mit deinem Wohnort. Und ich habe es in früheren Stufen meiner akademischen Laufbahn schon gehabt, dass ich gesagt habe, ja, ich mache dann das Projekt, was mich interessiert, was ich wirklich leidenschaftlich verfolgen kann und gehe dafür dann halt ins Ausland. Und ich bin mehrere Male umgezogen und irgendwann hast du dann halt vielleicht nicht mehr so viel Lust darauf oder kannst es nicht wegen familiärer Umstände oder anderer Umstände. Und ja, es ist eben so, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde überall auf der Welt eine Professur antreten, dann könnte ich sicherlich auch Professor werden. Aber ich bin damit nicht mehr so zuversichtlich, wenn ich eben denke, gut, ich möchte jetzt mehr oder weniger am selben Ort bleiben oder zumindest schränke ich mich da mehr ein bei der Ortsauswahl.
Schaltet in Folge 242 wieder ein, liebe Hörerinnen und Hörer, um herauszufinden, was mit Adrian geschehen ist.
Genau.
Ich musste in meinem momentanen Förderantrag angeben, was für eine Art Professur ich anstrebe, weil natürlich die Finanzierungsmöglichkeiten so sind, dass man eigentlich investiert in junge Forschende und die das dann auch müssen. Also ich meine, ich habe mich nicht verpflichtet und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das wollen würde, aber man tut dann halt einfach so.
Genau, das finde ich auch immer richtig dumm, wenn das einfach nur damit so schreiben musst, ja, die nächsten 15 Jahre will ich genau das und das und das machen und dann will ich Professor sein und das machen und es ist halt realitätsfern. Du weißt halt nicht, wie das kommen wird. Du hast so eine vage Idee und sagst, ja gut, ich würde schon gerne Professor sein, aber kannst das nicht genau sagen, was jetzt, wie genau deine Karriere verlaufen soll. Und da ist das dann immer so ein bisschen, okay, was wollen die Leute hören, die das Geld vergeben? Okay, dann schreibe ich das.
Dann antworten wir doch auch irgendwie noch auf unsere Seldomly Asked Question von heute. Wie wird man Professor oder Professorin? Ich glaube, ich würde sagen, mit ganz viel Ausdauer und Flexibilität vor allem.
Ich sage, wir haben es ja gerade erklärt. Also wenn ihr jetzt nicht zugehört habt, dann die Folge einfach nochmal anhören.
Wenn nur alle Folgen so wären.
Genau. Ja, ein bisschen Glück braucht man sicherlich. Man braucht eine Leidenschaft für die Wissenschaft, sicherlich. Denn ohne ein intrinsisches Interesse wird es sehr, sehr schwierig, die ganze Arbeit zu machen. die vor diesem Punkt steht, an dem man zur Professorin oder zum Professor dann befördert wird oder ernannt wird. Aber ansonsten ist es wie bei vielen anderen Jobs auch, dass man dann einfach eine Bewerbung braucht und eine offene Stelle für eine Professur und dann eben, wie angesprochen, das Glück und den Lebenslauf. Es ist aber eben so, dass es schon anders ist als in anderen Berufen, wo man wirklich dann mit 20, 25 Jahren irgendwo eingestellt wird und dann weiß, man kann das eigentlich den Rest seines Lebens machen. Und in der Wissenschaft ist es schon mehr so, man hat da diese Stufen und man muss es immer zur nächsten Stufe schaffen und hat dann eben auch wirklich so einen Flaschenhalseffekt, wo man dann also beim nächsten Schritt zum Professor oder zur Professorin wirklich dann eine gewaltige Verengung des Angebots hat.
Wir hatten mal einen Professor im Studium, also ich sage wir, ich und Freunde von mir, bei dem wir nur zu fünft in der Vorlesung waren und wir waren alle befreundet und wir sind immer nach der Vorlesung zusammen essen gegangen, also drei davon haben zusammen gewohnt und die zwei anderen auch. Mhm. Also es waren eigentlich zwei WGs bei ihm der Vorlesung. Und dann habe ich mal aus Witz so zu ihm gesagt, als er halt gehört hat, dass wir gesagt haben, wir gehen wieder Pizza essen, hat gesagt, ja, kommen Sie mit. Und dann hat er so gesagt, nein, danke. Ich habe später für ihn gearbeitet und dann hat er mir erzählt, dass sein Ziel ist, in jeder Schweizer Universität einmal ein Semester unterrichtet zu haben, weil er war so freischaffender Prof irgendwie.
In jeder Universität einmal Nein, danke gesagt zu haben.
Der hat immer gesagt, bevor die Vorlesung angefangen hat, ja, erste Vorbemerkung. Und dann hat er irgendwas gesagt. Und manchmal hat er aus Witz gesagt, erste Vorbemerkung, es gibt keine Vorbemerkung.
Wie der Pre-Talk bei uns.
Genau.
Wir sind bestimmt auch befähigt zur oder sehr geeignet für die Professur. Wir haben schon das richtige Format.
Gut, ich glaube, wenn es zum Professorinnentum nichts mehr zu sagen gibt, dann eine letzte Nachbemerkung von mir. Mhm. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder wenn euch SAQ generell gefällt, dann würden wir uns extrem freuen, wenn ihr diesen Podcast bewerten würdet. Am besten mit 5 kleinen Sternen in eurem Podcast-Portal, auf dem ihr uns hört. Oder auch auf Spotify kann man das machen, das wissen viele nicht. Darüber würden wir uns sehr freuen.
Genau, denn wenn es mit der Professur nicht klappt, kann es ja immer noch als Podcaster klappen für uns. In diesem Sinne freuen wir uns auf die nächste Folge nächste Woche und bedanken uns herzlich bei euch fürs Zuhören.
Danke und tschüss.
Ciao.
Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper.
Ich wollte mich noch bei dir entschuldigen. Ich habe dich vorhin unterbrochen und wolltest irgendwas zu den Elevator Boys fragen.
Ah ja, was ist das?
Ich weiß es nicht. Ich wollte es dich gerade fragen.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich kenne einfach den Begriff.
Ich habe gerne eine kleine Anekdote. Heute bei der Arbeit war ich zusammen mit einem anderen Mann und einem 400 Kilogramm schweren Kühlschrank im Aufzug.
Die Elevator Boys
und der Fridge. Die Elevator Boys und der Elevator Fridge.